Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland. Heute setzen wir die Reihe vor, wie kann es gehen, mit verhaltensoriginellen Kindern zu leben? Dazu haben wir schon eine Folge mit Gisela Michalowski zum Thema FAS gemacht. Und heute haben wir Martina Weil zu Gast. Herzlich willkommen, Martina.
Ja, danke schön, Bertram.
Ja, ich freue mich total auf unser Gespräch. Du bist eine langjährige Pflegemutter und ich glaube, ich kann sagen, du bist Spezialistin für Kinder mit Behinderung und zwar im Besonderen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie das gehen kann als Familie und das werden wir gleich hören, ihr seid eine Großfamilie, wie das Leben quasi sich mit solchen Kindern gestaltet und wie das gut funktionieren kann. Und darauf freue ich mich besonders.
Schön. Genau. Ich bin mal gespannt.
Ja, genau. Ich auch. Richtig. Vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen erstmal so, wer gehört überhaupt zu eurer Familie, beziehungsweise auch, wie kam es zu der Idee, sich dieser Aufgabe zu stellen?
Ja, also grundsätzlich erstmal, wir sind schon seit 34 Jahren Pflegestelle, erst nur beim Jugendamt und haben da mit, sag ich mal, gesunden Kindern gearbeitet und hatten dann das erste Mal ein Mädel mit Borderline. Das war dann schon eine echte Herausforderung, die uns dann auch so geschafft hat, dass wir erstmal ein Jahr Pause gemacht haben, wie sie dann gegangen ist. Und dann hatten wir uns bewusst entschieden, mit behinderten Kindern zu arbeiten. Der Harry arbeitet im Wohnheim mit behinderten Erwachsenen und hatte sich früher immer nicht vorstellen können, das Gleiche zu Hause zu tun, weil er gesagt hat, dann komme ich von der Arbeit und die Arbeit hat mich wieder. Aber nach diesem Jahr Pause ist das irgendwie in uns beiden gereift, dass wir gesagt haben, doch, genau weil wir mit Behinderung gut umgehen können, wir machen das mit behinderten Kindern. Wir leben als Großfamilie, das heißt 4 Generationen, bis vor 5 Jahren sogar 5 mit meiner Oma, die vor 5 Jahren verstorben ist. Wir haben ein riesengroßes Haus. Meine Eltern wohnen unten in der Einliegerwohnung, sind durch die Arbeit, die sie ja mitkriegen und den Kontakt zu den Kindern auch noch recht flott, obwohl sie schon über 80 sind. Und in der Mitte wohnen wir mit zurzeit 4 behinderten jungen Menschen. Und oben in der Dachwohnung wohnt dann unsere jüngste Tochter mit Mann. Und die haben auch 2 kleine Pflegekinder, aber ohne Behinderung.
Genau, das hat sich ja generationsübergreifend bei euch fortgesetzt, sozusagen auf mehreren Ebenen, dass auch eure Kinder sich dafür interessieren und diese Aufgabe übernehmen. Das ist total irre, finde ich.
Ja, das ist auch, wir haben 3 leibliche Kinder, die halt erwachsen sind und wo wir auch Enkelkinder schon haben. Und das war ganz unterschiedlich. Also die Älteste kann sich das überhaupt nicht vorstellen, mit Pflegekindern zu arbeiten, aber ist auch in einem Pflegeberuf im Altenheim. Unser Mittlerer, der könnte sich das vorstellen, aber die haben 4 kleine Kinder und die machen das anders. Die haben einen jungen Mann bei sich aufgenommen, den sie mit betreuen. Irgendwie zieht sich's schon durch.
Ja, irre. Genau, ist so quasi weitergegeben worden.
Ja. Gell?
Genau, wenn du vielleicht nochmal uns mitnimmst, die Arbeit, wie ging das so los, als ihr diese Entscheidung getroffen habt, mit Kindern mit Behinderung zu leben?
Ja, also als erstes haben wir dann eine Anfrage bekommen. Also wir hatten uns dann beim E-Verein beworben, weil wir gesagt haben, aus der Erfahrung von früher, dass die Jugendämter so überfordert sind, weil da so wenig Mitarbeiter für so viel zu betreuende Familien sind, dass wir uns da nicht so gut aufgehoben gefühlt haben. Wir haben gesagt, also wenn mit Behinderung, dann brauchen wir auch mehr Unterstützung. Mhm. Und das haben wir einfach durch den E-Verein erfahren, diese Unterstützung. Mhm. Und ich hatte am Anfang gesagt, alles, aber kein Kind mit FAS, mhm. weil wir da unsere Borderline-Mädel hatte, das auch eine FAS-Erkrankung hatte. Und das fand ich als sehr, sehr belastend. Und das konnte ich mir in dem Moment nicht vorstellen. Mhm. Haben dann das Mädel, was wir dann aufgenommen haben im E-Verein, kennengelernt und keiner wusste so recht Bescheid, was hat sie denn eigentlich? Sie war halt nur, hatte eine geistige Behinderung und dann hieß es, sie hat wohl das Down-Syndrom und sie sah auch erst so von ihren Gesichtszügen her so aus, wie sie dann in unserer Familie war, stellte es sich heraus, sie hat kein Down-Syndrom, sondern ein FAS. Und ich habe gedacht, oh, aber ich bin so froh, dass ich es nicht vorher gewusst habe, weil ich es sonst ja abgelehnt hätte. Mhm. Und ich möchte dieses Mädel nicht mehr missen. Mhm. Das hat mir auch gezeigt, wie viele Facetten von FAS es gibt. Mhm. Und eine tolle junge Frau heute, wo ich dankbar bin, dass sie da ist. Und dann hat es bei uns auch kein Ausschlusskriterium mehr gegeben.
Mhm. Genau, vielleicht mal so auf der fachlichen Ebene noch eine Information. Ich meine, wenn wir Kinder mit Behinderung haben, dann haben wir ja oft eben diese Sonderpflegestellen nach 33.2 und das ist ja auch genau das, was wir als Träger machen. Und genau, und da haben die Familien quasi noch ein bisschen mehr Unterstützung, als dass das Jugendamt leisten kann, so wie du es beschrieben hast.
Genau. Mhm. Also man hat einmal vom Verein her ja Unterstützung und dadurch, dass ja die Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung eben auch eine Pflegestufe haben, gibt es da ja dann die Verhinderungspflege und so, wo wir, die wir eben einsetzen, um Leute von außen noch zur Betreuung dazu zu bekommen, so dass das alles gut zu handeln ist.
Mhm. Genau, und wie ging es dann weiter?
Ja, dann kam die nächste Anfrage. Das kam über die Schule. Unser Mädel ist ja in die Ottfried-Preußler-Schule, also Förderschule gegangen und dort wurde halt für ein Down-Mädchen eine Pflegestelle gesucht und die Lehrer haben gesagt, ach, die eine ist doch bei Weils, vielleicht mögen die ja die andere auch nehmen und das lief im Prinzip über die Schule, dass die uns gefragt hatten. Ja, dann kam halt das zweite Mädel dazu, die genauso alt war wie die erste, also sie sind wie Zwillinge aufgewachsen. Mhm. Waren beide schon, also die eine war 8, wie die zu uns kam und wie dann die zweite kam, waren die halt beide 11. Und dann 3 Jahre später kam dann die nächste Anfrage für einen schwerst mehrfach behinderten Jungen im Kleinkindalter. Er war aber wie ein Säugling und wie die Anfrage kam, da habe ich dann erstmal Nein gesagt, weil ich war da Anfang 40, da habe ich gesagt, ich kein Säugling mehr, also das geht gar nicht, der muss zu jungen Leuten. Und dann hatte auch meine Beraterin vom E-Verein gesagt, ja, grundsätzlich weiß ich, sehen wir das ja auch so, aber das wäre halt ein Kind, der so massiv eine Behinderung hat, da muss jemand aus der Pflege ran und da ich Krankenschwester bin und es muss halt jemand Erfahrenes ran, das wäre halt kein Kind für unerfahrene Pflegeeltern. Ob wir ihn uns nicht mal angucken könnten.
Okay.
Wir haben ihn gesehen und konnten dann nicht mehr Nein sagen. Auch heute ist er 14 und wir sind dankbar, dass wir ihn haben. Und dann zum Schluss kam halt noch ein Mädel dazu, 2 Jahre nach ihm. Und die hat halt auch eine geistige Behinderung und eine psychische Erkrankung und ein FAS. Und das ist schon eine richtige Herausforderung und wie sie kam, da war für uns dann klar, also das können wir nur machen, wenn der Harry auf halbe Stelle geht. Das kann ich nicht alleine stemmen. Mhm. Das hat von der Lebenshilfe aus geklappt, ja. Mhm. Und ja, dann hatten wir die 4. Mhm.
Total spannend. Also das hat sich auch quasi neben einer ganz bewussten Entscheidung, wir wollen jetzt leben mit Kindern mit Behinderung hin dann erweitert sozusagen einfach, weil emotional da was bei euch auch passiert ist im Zusammenhang mit den konkreten Kindern dann.
Genau, also wir haben die einfach lieben gelernt und haben so viel, trotz mancher Schwierigkeiten, so viel Schönes erlebt. Und was für uns so deutlich geworden ist, wenn man mit Kindern mit Behinderung arbeitet, dann braucht man 2 Dinge, ganz viel Humor Und das darf man nicht verwechseln, dass man das Gefühl hat, man lacht sie aus, sondern man lacht mit ihnen. Und es gibt so viel komische Situationen dadurch, dass das einfach der Humor viel leichter macht und man wird entschleunigt. Mhm. Bei denen kann ich nicht sagen, so jetzt zack, zack, wir müssen uns beeilen. Dann geht nämlich gar nichts mehr und das musste ich erst lernen. Mhm, genau. Alles einen Schritt langsamer. Mhm. Und das kam uns auch zugute. Ist ja nicht schlecht, wenn man nicht immer so schnell unterwegs ist. Mhm,
genau, wir wollen ja auch so ein bisschen gucken, was kannst du als Tipps oder als Hinweise für andere Pflegeeltern geben? Haben wir schon mal zwei, nämlich der Aspekt des Humors sozusagen. Also auch, ich sag mal, gemeinsam Unsinn zu machen miteinander und das als Lebenswitz zu verstehen, auch wie sich manchmal Kinder mit Behinderung verhalten. Mhm. Okay? Und dann gemeinsam eben zu lachen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und der andere, den du gesagt hast, ist eben, dass es darum geht, sich der Geschwindigkeit auch anzupassen. Und ich kenne dich ja auch ein bisschen. Und das war ja wirklich etwas, was dir eher schwerer gefallen ist. Gell? Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie hast du das konkret gemacht?
Wie habe ich das gemacht? Also ich bin halt jemand, der immer sehr zackig unterwegs ist. Und das haben mich einfach die Kinder gelehrt, dass dann, wenn ich gemerkt habe, wenn ich denen sage, so jetzt leg mal einen Zahn zu, dann waren die blockiert. Und das ist mir irgendwann klar geworden und ich habe mich dann auch selbst hinterfragt und gesagt, warum soll das eigentlich schnell gehen? Langsamer ist doch viel gemütlicher. Und ich habe dabei selbst sehr viel mehr Ruhe entwickelt dann. Mhm. Und das Zusammenleben klappte dadurch viel besser.
Also du konntest quasi dadurch, dass du dich dieser Geschwindigkeit angepasst hast, auch merken, jetzt geht's uns insgesamt besser und auch mir besser.
Genau, genau.
Genau, also da war diese Reflexion wichtig, zu merken, was verändert sich dadurch, wenn ich damit anders umgehe. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil die können ja nur so schnell, wie sie können.
Genau, ja, genau.
Genau, ja, spannend. Wie können sich andere Pflegeeltern, die sich vielleicht auch überlegen, Pflegekinder mit Behinderung aufzunehmen, wie können die sich so einen typischen Alltag bei euch vorstellen?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es für unsere Kinder ganz wichtig ist, dass wir möglichst einen geregelten Ablauf haben. Also dass das nicht heute so ist und morgen so, sondern es gibt denen Sicherheit, wenn alles möglichst gleich läuft, dass wir um die gleiche Zeit essen morgens, dass sie dann eben in die Schule gehen, beziehungsweise jetzt die drei Großen ja in die Werkstatt arbeiten gehen. Wenn sie mittags nach Hause kommen, dass wir dann erstmal einen Tee zusammen trinken und sie können erzählen. Aber ich glaube bald, dass das grundsätzlich Kindern gut tut, auch wenn sie keine Behinderung haben. Aber ich glaube, dass das für behinderte Kinder nochmal wichtiger ist. Und dass man aber auch gleichzeitig, das habe ich gemerkt, mit ihnen trainiert, natürlich nach ihren Möglichkeiten, dass sie ein Stück weit lernen, sich auf andere Dinge einzulassen, dass sie nicht zu starr werden. Das ist einer unserer Töchter echt schwer gefallen, weil die so starke autistische Züge hat. Für die war es zum Beispiel, wo man jetzt denkt, ganz schwierig, wenn wir mal abends kein Brot gegessen haben, sondern wenn wir, weil Wochenende war, mal gegrillt haben, es gab was Warmes. Da hat sie die erste Zeit immer geschrien und wir konnten überhaupt nicht verstehen, was geht denn jetzt hier ab, bis dass wir das verstanden haben. Und wir haben das dann Schritt für Schritt gemacht. Sie durfte dann ein Brot essen, wenn wir gegrillt haben. Und trotzdem habe ich versucht, mit ihr in einfachen Worten, die sie gut verstehen konnte, im Gespräch zu bleiben und sie mal so rauszulocken. Probier doch mal, man kann auch mal abends. Und das ist halt mittlerweile wirklich so, dass sie diese Ausnahmen immer öfter schafft. Nicht jedes Mal, aber sie schafft die. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man die behinderten Kinder schon auch ein Stückchen mal fordert und halt gut Acht darauf gibt. Und ich denke, im Laufe der Zeit, wenn man sie gut kennenlernt, dann weiß man, wo kann ich fordern oder wo überfordere ich. Das kriegt man dann schon raus.
Ja, genau. Und ich habe das auch so verstanden, dass es darum geht, sich ein Stück auf die so einzulassen, dass sich quasi das Verhalten, was dann an den Tag gelegt wird, wenn sich eine Situation ändert, dass ich das quasi lesen kann oder lerne, das zu lesen, lerne, das zu verstehen.
Genau.
Das scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Ja, also was könnte das jetzt bedeuten oder woher könnte das kommen, dass sie jetzt quasi schreit?
Ja, genau, das muss man halt oft erst mal rausfinden, weil ja gerade diese Menschen das oft selber gar nicht in Worte fassen können. Was ist denn jetzt hier? Also sie konnte mir nicht sagen, das kenne ich nicht, dass abends was Warmes gegessen wird, das macht mir Angst, weil hier was anders ist. Das kann sie nicht in Worte fassen, also muss ich gucken, Moment, woran hängt's denn hier, gell? Mhm.
Genau, also zwei Dinge sind wichtig, nämlich auf der einen Seite eine Struktur, eine Sicherheit, eine Orientierung zu geben, aber auf der anderen Seite auch zu gucken, wo lassen sich Dinge flexibel handhaben und wo, ohne dass ich sie überfordere, wo können die sozusagen auch ein Stück mehr Flexibilität und damit auch Ungewissheit quasi wahrnehmen und sich darauf einlassen, weil das Leben ja nicht nur durch eine Struktur bestimmt ist, sondern da können immer unvorhergesehene Sachen auch passieren.
Genau.
Mhm. Ja, total spannend, ja. Ich habe neulich so aus der Ferne mitgekriegt, wie das im Urlaub ist. Urlaub ist ja auch ein bisschen was Unvorhergesehenes, gell?
Ja, das ist nicht immer einfach.
Genau. Magst du dazu mal was erzählen? Weil ihr fahrt ja auch wirklich mit allen dann in Urlaub. Also, und wenn ich daran denke, dann ist das fast schier unvorstellbar. Wie soll das gehen? Wie macht ihr das denn?
Also, was wir uns angewöhnt haben, ist, dass wir möglichst nicht zu viele unterschiedliche Urlaubsorte wählen. Mhm. Wir haben rausgefunden, wo fühlen die sich sehr wohl. Und da fahren wir dann auch hin. Also wir fahren in der Regel nach Holland und wir fahren nach Föhr, weil alle die See lieben.
Ja.
Es gibt mal Ausnahmen, dass wir zwischendrin mal in die Berge fahren, weil eine unserer Töchter die Berge sehr mag. Das ist dann mal eine Woche und das machen wir dann auch nur alle 3-4 Jahre oder so. Und ansonsten fahren wir tatsächlich an diese beiden Orte. Und das gibt denen Sicherheit. Die wissen, wir fahren immer in die gleiche Wohnung. Mhm. Und das gibt ihnen Sicherheit, die kennen sich da aus. Und das ist für die wie ein Stück zweites Zuhause. Und das ist dann innerhalb der ersten Jahre nachher nicht mehr angstbesetzt gewesen. Am Anfang war das nicht so einfach. Aber wie sie sich dann eingelebt haben. Und in dem Moment, wo das jetzt nicht mehr angstbesetzt ist, ist es für uns auch Urlaub.
Mhm, okay. Das heißt, das war auch wirklich ein Prozess, eine Entwicklung, wo das dann immer besser ging. Und ja, du sagst ja zweites Zuhause, also dass sie quasi die Umgebung schon kannten, dass sie irgendwie wussten, wie sieht's da aus, wie riecht's da, wie weht da der Wind, keine Ahnung. Also so Dinge, die einfach durch ihre Beeinträchtigung auf eine andere Art wahrnehmen, als wir das jetzt tun.
Ja, ganz genau. Also die gehen da mittlerweile gut. Eine unserer Pflegetöchter, die kann man nicht alleine weggehen lassen, weil die hat keine Orientierung. Da kann die 10-mal da gewesen sein. Die findet immer noch nicht nach Hause. Also die geht dann mit uns. Aber die beiden anderen Mädels, die gehen eben an diesen Orten auch alleine schon mal weg. Und das gibt denen auch so ein Stück Loslösen, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, was sich ja behinderte Menschen nach ihren Möglichkeiten auch wünschen. Und das ist eben da möglich, weil sie sich auskennen. Und was wir halt noch machen mussten, ist, am Anfang war das durchaus möglich, dass immer zwei, in so einer Ferienwohnung, in einem Zimmer waren. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich, weil sich eben ja die Behinderung auch verschärft, sage ich mal. Wenn die älter werden, die sind jetzt 20 ist die Jüngste und die beiden anderen sind 26. Da müssen wir jetzt drauf achten. Da haben wir also vor 4 Jahren dann gucken müssen, dass wir ein anderes Haus fanden am gleichen Ort, wo die tatsächlich jeder ihr Zimmer haben.
Mhm, ja.
Die brauchen ihren Rückzug und ihr allein sein können und niemanden mehr dabei. Das sind halt so Sachen, da muss man dann halt Rücksicht drauf nehmen. Mhm,
genau, und das ist auch, wenn ich das richtig verstehe, wie ein Lernprozess, wo man dann merkt, aha, da verändert sich was und jetzt müssen wir überlegen, wie schaffen wir den Rahmen so, dass wir diese Veränderung gut meistern können miteinander.
Genau, und da muss man halt auch so im Gespräch bleiben und das so rausfühlen. Also unser autistisches Mädel, die wollte dann irgendwann nicht mehr mit in Urlaub, obwohl sie eigentlich total gern nach Föhr fährt. Und dann hat das einfach ein paar Gespräche gebraucht und auf sie eingehen und ihr sagen, es ist alles überhaupt nicht schlimm. Du kannst sagen, was das ist, bis dass sie dann mal damit rausrückte, dass es eigentlich nicht der Urlaub ist, sondern dass sie das nicht mehr gut aushalten kann, dass jemand anders nachts bei ihr schläft.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, du, das ist ja kein Problem, wenn wir das wissen, dann müssen wir eine andere Wohnung suchen, wo genug Zimmer sind, dass du ein Zimmer alleine hast. Und dann war wieder Urlaub kein Problem mehr.
Ja, okay. Also echter Lernprozess. Mhm. Genau. Und jetzt bei 4 Kindern und am Anfang sind ja wahrscheinlich eure eigenen noch mitgefahren. Wie ist das logistisch? Also wie geht das? Also,
wir hatten einen Bus.
Okay.
Bis dieses Jahr noch hatten wir einen Bus, wo einfach genügend Plätze sind.
Ja.
Und selbst dieses Jahr, wo wir eben keinen Bus mehr hatten, weil einfach unser Rolli-Junge in diesem Bus nicht, der war zu niedrig, nicht mehr reinpasst und wir ein anderes Rollschulauto brauchten, wo wir jetzt auch noch alle reinpassen, aber zum Beispiel keinen Hänger mehr haben. Wir müssen mit Dachbox fahren. Mhm. Und dieses Jahr sind meine Eltern mit in den Bergen gewesen, wie wir im Sommer waren. Da bin ich mit einem unserer Mädels, die total gerne Zug fährt. Mhm. Da bin ich halt mit ihr mit dem Zug dahin gefahren. Und der Harry hat uns dann da am Bahnhof abgeholt, damit die anderen ins Auto passen. Weil meine Eltern so weite Strecken halt auch nicht mehr fahren können.
Ja, ist klar. Also auch da braucht es dann Improvisierungstalent im Grunde, um zu gucken, wie das gehen kann.
Genau.
Und dann hast du dich einfach mit einem der Mädchen in den Zug gesetzt.
Ja. Genau, das hätte ich jetzt auch nicht mit jeder machen können.
Ja.
Die eine hat gleich gesagt, also ich fahre keinen Zug. Aber die andere wusste ich, die, ja, lange Zugfahrt, ja, das will ich. Und war alles gut.
Ja, spannend. Total spannend, ja.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Genau, das hört sich alles nach viel Lebendigkeit an und viel gemeinsames Lernen, viel gemeinsames Entwickeln. Und ich spüre jetzt bei dir so viel Energie und so viel Wohlwollen und so viel Freude, so wie du das erzählst. Wie ist es denn mit eurer Energie und den Energiespeichern oder auch speziell von dir? Wie füllst du die wieder auf?
Also ich bin halt ein Mensch, der sich sehr gut erholt, wenn er sich zurückziehen kann und kann einfach mal was lesen oder mal alleine rausgehen, ohne dass ich irgend mich unterhalten muss. Manch anderer sucht ja dann eher Gemeinschaft. Ich habe so viel Gemeinschaft, ich brauche mehr Ruhe. Das mache ich einfach. Wir sind auch im Moment dabei, dass ich ein kleines Lesezimmer eingerichtet bekomme. Da sind wir im Moment dran am Bauen. Aber was wir als Paar machen, ist, dass wir sehr früh angefangen haben. Sehr früh heißt also mit Beginn, dass wir beim E-Verein gearbeitet haben. Vor 18 Jahren sind wir, glaube ich, gekommen. Dass wir angefangen haben, uns ein gutes soziales Netzwerk zu bauen. Das heißt, ich habe geguckt, wo sind Menschen, die unsere Kinder auch lieben. Das war für mich Voraussetzung, dass das jemand ist, der einfach das auch mit Herzen tun kann. Und wir haben mittlerweile, das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben, haben wir 4 Leute, die uns unterstützen. Davon sind 2 da, die eine kommt alle 14 Tage nachmittags, sodass wir alle 14 Tage einen freien Nachmittag haben. Und 2 kommen alle 2 Wochen samstags, und zwar einen ganzen Samstags von 10 bis 20 Uhr. Dann sind die zu zweit, weil das ist dann einfach, dann können die mehr unternehmen, weil der junge Mann, der dann zu uns kommt, der fährt auch unser Auto, sodass die dann auch mal wegfahren können. Und dann haben der Harry und ich alle 2 Wochen samstags komplett frei. Und wir haben 2 freie Wochenenden, die dann 2 von den Menschen, die uns da unterstützen, die dann wirklich auch bei uns übernachten und dann wirklich von freitags bis sonntags da sind, sodass der Harry und ich dann wirklich 2 komplett freie Wochenenden haben, die wir dann auch wegfahren.
Mhm. Ja, toll.
Und da erholen wir uns drüber. Da können wir dann nur für uns sein. Und da sind auch die Kinder dann wirklich, haben wir auch erst gelernt, aber die sind dann auch wirklich so gut wie kein Gesprächsthema, weil wir wissen, die sind echt gut aufgehoben. Und wir können uns da verlassen und wir können dann wirklich mal einfach Sachen machen, wo wir Spaß dran haben, die mit den Kindern vielleicht nicht möglich sind oder so.
Genau, ich kann mir vorstellen, dass sich manche Hörerinnen fragen, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr diese Menschen gefunden? Das wäre so der eine Punkt, weil du sprichst ja auch davon, ihr habt ein unheimliches Vertrauen zu denen und wisst, die Kinder sind da gut aufgehoben. Und der andere Teil ist ja, machen die das ehrenamtlich oder wie finanziert ihr das?
Dadurch, dass unsere Kinder ja eine Pflegestufe haben, steht allen ja auch Verhinderungspflege zu. Und über diese Verhinderungspflege, damit bezahlen wir die. Also wir legen das vor und haben dann praktisch einen Zettel, den unterschreiben die uns, dass die von dann bis dann bei uns Dienst gemacht haben. Den reiche ich bei der Krankenkasse dann ein und kriege das dann zurückerstattet. Also so finanzieren wir das.
Ja.
Und gefunden haben wir die im Prinzip, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, zwei über die Schule.
Ja.
Das eine ist die Teilhabeassistentin von unserem Sohn, weil der sitzt ja im Rollstuhl und ist schwerst mehrfach behindert und braucht in der Schule und auch im Bus, weil er epileptische Anfälle kriegt, Begleitung. Und die begleitet den schon viele Jahre und über das haben wir uns angefreundet. Und dann hatte ich sie irgendwann mal gefragt, hättest du Lust, mal bei uns Dienst zu machen? Und da hat sie gleich gesagt, auf jeden Fall, sie ist alleinstehend, ihre eigenen Kinder sind auch schon erwachsen. Und sagte, ob ich den Wochenende allein daheim bin oder mach das mal bei euch, ist doch egal. Und der junge Mann, der zu uns kommt, der lernt Förderschullehrer und der hat aber vor 6 Jahren auch an der Schule sein FSJ da gemacht und hat unseren Sohn betreut. Und das war so ein tolles Team, den hatten wir halt auch gefragt. Da hat er gesagt, klar, mache ich. Und er macht es heute noch. Der geht nächstes Jahr ins Referendariat und hat gesagt, mich sei da aber nicht los.
Okay.
Samstags komme ich.
Ja, genau.
Und das andere ist halt eine Freundin von unserer Tochter, die mit im Haus wohnt, die mit ihr oder bei ihr Erzieherin gelernt hat und die auch unheimlich gern bei uns ist und die gesagt hat, mache ich mit. Und das vierte Mädel ist bei uns aus der Gemeinde.
Toll, ja genau. Also zum Teil Zufall oder Fügungen, wie man das nennen mag. Und aber dann auch den Mut von euch, die einfach anzusprechen und mal zu hören. Wärt ihr bereit dazu? Könnt ihr euch das vorstellen?
Genau. Man, also ich finde auch, man muss, man guckt sich ja die Leute an und sieht, also bei uns war es ja auch so, wir haben festgestellt, oh, die harmonieren gut. Wir hatten den Eindruck, dass der junge Mann mit unserem Sohn gerne zusammen ist, gern mit ihm arbeitet. Und dann habe ich gedacht, mehr wie nee sagen kann er ja nicht, fragst mal. Und er hat sich gefreut, weil er sagte, weißt du was, Martina, so kann ich mir mein Studium finanzieren.
Ja, genau.
Das war toll.
Ja, da haben beide sozusagen was davon gehabt.
Genau.
Ja, toll. Genau, und ich erlebe es auch so wie ich dich jetzt auch erlebe im Gespräch, dass ihr einfach auch offen seid und dass viel Leben in eurem Haus ist und dann fällt es auch Menschen von außen, die jetzt erstmal ja vordergründig nur indirekt was mit euch zu tun haben, leicht sich da zu integrieren und da einfach mitzuschwingen, gell, und mit sich da einzugrooven, sodass das gut geht.
Genau, also wir haben uns, wie wir grundsätzlich mit dieser Arbeit angefangen haben, schon bewusst gemacht, dass wir öffentlich sind. Und wir haben auch keine Scheu, andere in unsere Familie gucken zu lassen. Klar, vielleicht läuft das eine oder andere auch mal schief, aber das läuft doch in allen Familien mal schief. Also da habe ich keine Probleme dann dazu zu stehen und sagen, oh, das ist jetzt doof gelaufen, müssen wir das nächste Mal anders machen oder so. Und ich habe dann auch keine Scheu, dass jemand das sieht, dass mal was nicht optimal läuft. Und ich denke, da braucht man sich auch nicht zu scheuen, weil es gibt keine fehlerfreien Menschen.
Stimmt, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, gell, dass du sagst, ich bin öffentlich oder wir als Familie sind öffentlich geworden. Und das ist ja oft eine Frage, die sich auch angehende Pflegeeltern stellen. Wie geht das? Wie kann das gehen? Und du machst ja Mut, indem du sagst, der Mut zur Lücke ist gut. Und der Mut dazu, dass auch mal, was eben nicht so optimal läuft, ist gut. Und dann funktioniert das eben auch.
Genau. Und ich denke, indem ich Fehler mache, weiß ich ja, wie ich es vielleicht das nächste Mal anders machen kann und wie es dann besser wird.
Genau. Ja, spannend, ja. Genau, ja, und da spricht halt auch deine vieljährige Erfahrung raus, finde ich, weil sich darüber ja auch eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Und gerade mit Kindern mit Behinderung, da kann ja gar nicht alles rundlaufen sozusagen, gell? Weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt oder neue Entwicklungen, auf die man sich auch einstellen muss und gucken, wie geht das.
Genau. Mhm. Und ich denke auch, weil du mich vorhin gefragt hast, was würde ich den Leuten sagen, die gerne ein behindertes Kind oder damit mit dem Gedanken spielen. Mhm. Also sie müssen eine große Toleranz haben. Mhm. Gerade auch, also man darf sich nicht scheuen, mit diesen Kindern in die Öffentlichkeit zu gehen und auch mal blöd angeguckt zu werden. Ich möchte eine Szene mal schildern.
Ja, gerne.
Also der Harry ist mit einer unserer Pflegetöchter, die ein FAS hat, in einem großen Kaufhaus auf der Rolltreppe gewesen. Und sie hat da irgendwelche Penner gesehen. Und das meine ich nicht abwerten, sondern die waren sehr betrunken. Mhm. Das hat sie auch wahrgenommen, weil sie das aus ihrer Geschichte von zu Hause kannte. Und hat dann zum Harry gesagt, ganz laut, sie hat ein sehr lautes Organ, Papa, gell, die Mama hat früher auch immer so besoffen da rumgelegen, aber heute geht das. Ja, die wussten ja jetzt nicht, dass das die Pflegetochter ist, ja. Und der Harry hat mal kurz geschluckt, hat gesagt, ja, so ist es. Und da sind wir froh, dass das heute nicht mehr so ist. Dass sie ihre leibliche Mutter meinte, das weiß ja keiner. Aber da bricht bei uns kein Zacken aus der Krone. Das ist eben so. Mhm. Und wenn man da ein Problem hat, dann wird's schwierig, weil solche Situationen erlebt man halt immer wieder. Und da dann wirklich auch den Humor zu haben und zu sagen, komm, was die anderen Leute denken, ist doch schissegal.
Ja, es ist so spannend, es kommt da auf die Haltung an. Ich hatte gerade vorher jetzt vor unserer Aufnahme ein Gespräch mit der Frau Selleck, mit der Kinder- und Jugendrechtsbeauftragten vom Land Hessen. Und mit der habe ich lange über die Haltung gesprochen, gell? Also es ist ja die Frage, wie guckt dann die Umwelt auf das Kind, wenn das so eine Äußerung macht? Also und haben die Haltung nachzuspüren, nachzufühlen, dem nachzugehen, woher kommt es jetzt, dass ein Kind so eine Aussage macht? Und da ist diese Haltung ja extrem wichtig. Mhm. Und das beschreibst du ja so, dass es wichtig ist, dass man aushalten kann, wenn die Kinder so verhaltensoriginell sind, auch in der Öffentlichkeit.
Genau.
Ja, und dass man da, vorhin hast du das Stichwort Humor genannt, auch eine humorvolle Art hat, damit umzugehen.
Genau.
Und das nicht gleich so auf sich zu beziehen. Ja, genau. Gibt's denn so ein, das war ja jetzt schon ein richtig spannendes Erlebnis, fand ich, aber gibt's so noch ein anderes Erlebnis oder zwei, drei auch, wo du sagst, die waren für uns richtig toll, da sind wir heute noch richtig stolz drauf oder freuen uns drüber alle miteinander?
Ja, also wo wir total froh drüber sind, das ist, dass unser Sohn, der eben im Rolli sitzt, der hat ja sehr, sehr starke Anfälle bekommen und die waren früher tatsächlich mehrfach in der Woche. Und es war ein langer, langer Weg mit vielen Krankenhausaufenthalten und allem, um ihn medikamentös so einzustellen, dass das weniger wurde. Und das ist heute so toll geworden. Da sind wir total dankbar für. Oder auch, wenn ich unser FAS-Mädel, das wirklich schräg unterwegs ist, manchmal sehe früher und heute, also die hat uns Fensterscheiben eingeschlagen, die hat ihre Möbel zerlegt, solche Aggressionen, die gelernt hat im Laufe der letzten 12 Jahre, mit ihren Aggressionen anders umzugehen, die das heute benennen kann. Gestern war so eine Situation, da hat sie sich so geärgert auf der Arbeit und kam also schon schreiend nach Hause und ich dachte, boah, das wird ja ein toller Nachmittag. Dann ist sie in ihr Zimmer gegangen, hat nur gesagt, lass mich, dann lasse ich sie auch. Und dann hörte ich, dann hat sie ihr Kissen genommen und hat auf ihrem Bett mit diesem Kissen rumgehämmert und nach einer halben Stunde kam sie und sagt, so, jetzt geht's.
Super.
Das ist super, also das hat sie gelernt, das sagt sie dann auch, gell Mama, habe ich gut gelernt, ich habe nichts kaputt gehauen, ich habe nur mit dem Kissen auf dem Bett rumgehauen.
Ja, toll.
Das sind tolle Entwicklungen und ich würde sagen allgemein auch, wenn ich sehe, wie sich diese Kinder entwickelt haben, von wie die kamen und heute, ist einfach toll.
Genau, du sprichst ja an, quasi nicht so ein, also ein in sich abgeschlossenes Ereignis, sondern du sagst, dieser Prozess, der gibt uns sozusagen so viel Kraft und auch so viel Freude an dem, was wir tun, weil wir merken, dass was wir da reingegeben haben, was wir auch an Liebe geschenkt haben, das ist, erzielt eine Wirkung, das verändert was bei den Kindern und das macht sozusagen die Entwicklung bei denen auch aus und das kriegt er wieder. Und dieses Beispiel, was du gerade erzählt hast, das beschreibt es ja total eindrücklich.
Ja, das ist so toll und für mich ganz persönlich, mein Highlight war wirklich, wie unsere autistische Tochter, die kaum Zugang zu ihren Gefühlen hat und das nach außen auch ganz schlecht zeigen kann und durch das, was sie als kleines Kind erlebt hat, auch wahnsinnige Berührungsängste hatte. Man durfte sie die ersten Jahre überhaupt nicht anfassen und so. Und wie sie 5, 6 Jahre bei uns war, da kam sie dann mal zu mir und sagte dann, so ganz nüchtern, wie sie ist, ich wollte dir nur sagen, ich hab dich auch lieb. Das war für mich das Highlight schlechthin. Das hat sie nie wieder so ausgesprochen. Und da zähle ich heute noch von sie schon Jahre her. Ja, aber wie sie das so ganz nüchtern feststellte, dass ich mir mal sagen wollte, dass sie mich lieb hat. Und dann hat sich umgedreht, ist wieder gegangen. War alles gut, war alles gesagt. Und das war für mich.
Das ist so spannend, dass das für mich so rüberkommt, während du das erzählst. Quasi diese Nüchternheit kannst du so toll ausdrücken und gleichzeitig sehe ich in deinem Gesicht die Begeisterung aber dafür. Ja. Ja, und das ja diese beiden unterschiedlichen Welten widerspiegelt, also ihre Welt, sie ist dann ihrer Welt und du bist in deiner Welt und du kriegst es aber sozusagen für dich selber auch hin, das zusammenzubringen.
Ja.
Gell, in dir sozusagen, ja toll. Ja, wir haben ja jetzt schon so einige Sachen gesagt, die wichtig wären, drauf zu achten. Ich versuche das nochmal so zusammenzufassen. Der Humor ist wichtig, sich klar zu machen, dass man eine öffentliche Familie wird. Zu wissen, es gibt auch Hilfsmöglichkeiten und man kann Unterstützung bekommen, ja eine Begleitung auch durch Fachpersonal, durch Beratung, die man hat, aber auch dieser Punkt ist es ganz wichtig, ja gut wahrzunehmen, was ist da auf der Seite der Menschen mit Behinderung, der Kinder mit Behinderung, weil die sich eben nicht so ausdrücken können wie andere, also und da quasi auch um die Ecke zu denken und zu gucken, was wollen die jetzt von uns oder was drücken sie gerade aus? Was haben sie gerade für ein Bedürfnis? Und dann aber auch dieser Punkt, sich einzulassen auf so eine Struktur, auf einen Rahmen, der immer wiederkehrend auch für die Kinder ist, damit die da nicht sozusagen durcheinander kommen. Und gleichzeitig aber auch immer wieder die Versuche, doch ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Mhm. Genau. Habe ich was vergessen oder gibt es noch einen anderen Punkt, den du sagen würdest, der wichtig wäre?
Also was mir auch noch wichtig ist, wir haben das ja, wie wir das erste behinderte Mädel aufnahmen, da hatten wir ja unsere leiblichen, gesunden Kinder auch noch zu Hause. Mhm. Und dann hat mal jemand zu mir gesagt, warum nimmst du da jetzt ein behindertes Kind bei? Mhm. Und ich habe gerade das als positiv empfunden, weil ich finde, das ist die erste Form von Inklusion, die Familie, dass man behinderte Kinder und gesunde Kinder zusammenbringt und die lernen voneinander. Also unsere haben dadurch ein ganz anderes Sozialverhalten gelernt. Die haben keine Berührungsängste mit Behinderung. Das erlebe ich jetzt auch bei meinen Enkelkindern.
Ja.
Ja? Also die sind damit ja groß geworden, dass bei uns behinderte Kinder oder jetzt junge Leute leben, die haben keine Berührungsängste und das würde ich mir einfach wünschen. Das ist für mich auch so ein Punkt. Tut doch behinderte und nicht behinderte Kinder einfach zusammen, das ist gut.
Ja, genau. Inklusion, also in
Inklusion in der Familie.
Genau, und zwar richtig gelebt sozusagen. So
genau.
Und deine eigenen Kinder scheinen das ja auch so zu reflektieren, dass das für sie auch total gut war.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, spannend. Ja, vielleicht kann ich nochmal auch mit einem deiner Kinder sprechen, genau darüber, wie das so empfunden wurde. Das fände ich total spannend. Genau, weil ich glaube eben, dass das eben auch viele Familien interessiert, weil ja immer die Frage ist, welche Wirkung hat es auch auf meine eigenen Kinder, wenn ich so eine Entscheidung treffe. Und je nachdem, wie alt die sind, ist ja auch wichtig, die einzubeziehen in solche Überlegungen,
genau.
Die leiblichen Kinder. Mhm. Vielleicht nochmal, so vor dem Hintergrund deiner langjährigen Erfahrung, eurer langjährigen, weil es ist ja wirklich was Gemeinsames auch. Also auch der Harry, dein Mann, der hat sich unheimlich da integriert und ja viel auch Verantwortung übernommen. Genau, ist euer Projekt sozusagen. Was würdest du gerne, oder ich frage ja sozusagen immer abschließend auch, was wünschst du Pflegeeltern und Pflegekindern, wenn du mal so frei fantasieren könntest und auch von der Leber weg sagen könntest? Oder was ist auch, das ist jetzt so der zweite Teil der Frage, was ist vielleicht auch, was du gerne weitergeben würdest, so auf so einer politischen Ebene?
Also Pflegeeltern würde ich wünschen, dass sie sich vorher gut überprüfen, gerade wenn es jetzt auch um behinderte Kinder geht, ob sie das wirklich möchten. Und da denke ich, wäre es gut, wenn die einfach zu anderen Pflegeeltern, die behinderte Kinder haben, oder mal in so eine Schule oder so gehen, um keine falsche Vorstellung von Behinderung zu haben. Also manchmal, denke ich, hat man vielleicht so eine Vorstellung, wie so ein behindertes Kind ist, und dann kommt ein behindertes Kind und das ist ganz anders behindert. Ja. Also dass man sich da wirklich über diese verschiedenen Formen informiert und sich selber auch echt überprüft, kann ich das? Und dann kann man ganz viel Freude erleben und man sollte viel Humor mitbringen. Und von der politischen Seite aus, also da haben wir halt als Familie immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir den Eindruck haben, dass die Jugendämter oft total überfordert sind, was kein Angriff gegen die ist, sondern ich glaube einfach, die haben sehr wenig Personal. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die haben oft überhaupt keine Ahnung von Behinderung und können sich dann verschiedene Dinge nicht vorstellen oder haben falsche Vorstellungen. Und ich weiß ja nicht, wie realisierbar das ist, aber ich würde mir wünschen, dass da Jugendamtmitarbeiter mehr gefördert würden, also mit Fortbildungsangeboten oder so, wo die einfach einen ganz anderen Eindruck kriegen von Behinderung und vielleicht auch diesen Inklusionsgedanken mal mit aufgreifen. Also sowas würde ich mir wünschen.
Genau, also dass da quasi sich noch weiter qualifiziert würde, so dass da auch ein Gegenüber ist, der auch eine Unterstützung sein kann.
Ja, und auch, ich würde mir manchmal mehr Einzelfallentscheidungen wünschen, dass nicht sowas Allgemeines gesagt wird, Behinderung ist so und das ist so, sondern dass man die Familien einzeln anguckt. Weil ich denke, die eine Familie kommt damit klar, wo eine andere vielleicht nicht mit klar käme. Und ich finde, manches wird heute oft so verallgemeinert, so allgemeine Richtlinien. Und die finde ich für manche Familien überhaupt nicht passend. Und da würde ich mir auch Veränderungen wünschen, dass mehr so die einzelnen Sachen genau angeguckt werden und dann auch mal Hintergrund geschaut wird und mehr Einzelfallentscheidungen, nicht immer so vom grünen Tisch irgendwelche Richtlinien rausgegeben und dann passt es vielleicht für eine Familie gar nicht.
Ja, das ist ja auch eine Anforderung, die du an euch beschrieben hast, nämlich, dass man sich sehr individuell auf das einzelne Kind einstellen muss und gucken, wie geht das zusammen, wie gestalten wir unser Leben, und das würdest du dir sozusagen umgekehrt auch wünschen, dass es eben mehr Blick auf die Individualität jeweils der sowohl des Kindes, aber auch der Familie geworfen wird und mehr berücksichtigt wird. Genau. Und dann fand ich noch total spannend, dass du gesagt hast, dass du quasi Familien dieses Überlegen ermutigst, einfach mal mit Familien, in denen Kinder mit Behinderung leben, also Pflegefamilien, auch zu besuchen und zu fragen. Und da will ich mal in einer kleinen Klammer sagen, das geht bei uns. Also wenn Interessenten da sind, die wir haben Familien, die dazu bereit sind, ihr zum Beispiel auch.
Genau.
Und das ist wichtig, aber auch mal wohin zu gehen, vielleicht in eine Einrichtung, wo das dann möglich ist, um eben wirklich spüren zu können, was wird da bei mir ausgelöst. Also das scheint auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, und zwar im Vorfeld, damit ich quasi wirklich ich sag ja gerne, es ist wichtig, dass ich ein Pflegekind riechen kann, gell, in Anführungsstrichchen, damit ich auch diese schwierigen Zeiten mit dem gut durchleben kann. Und sowas Ähnliches beschreibst du ja auch. Das ist total wichtig, da ein Gefühl dafür zu bekommen und das mal mit allen Sinnen wahrzunehmen. Was bedeutet das, wenn ich einem Menschen mit Behinderung begegne?
Das und auch, was mir gerade noch so in den Kopf kommt, ist, dass ich auch den Mut habe, wenn ich spüre, da ist irgendwas in mir, ich kann jetzt mit einem bestimmten Kind nicht, das dann auch zu sagen, natürlich genau. Nicht dem Kind, klar. Aber zu sagen, nee, ich glaube, das geht nicht.
Genau, das ist auch nochmal, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dann eben die Grenze zu benennen, weil wir machen ja auch die Erfahrung und ihr habt die auch gemacht, dass wenn ich das übergehe, dann wird das nachher an bestimmten Stellen unter genau. Umständen richtig schwierig und dann habe ich es einfach, dann ist die Prognose insgesamt nicht so gut.
Eben, und ich denke mal, so ein Abbruch, das will man ja doch vermeiden. Genau. Man möchte ja gern, dass so ein Kind auch glücklich sein darf.
Ja, Martina, ich sag herzlichen Dank also für deine Lebendigkeit, für deine Spritzigkeit, für die Einblicke, die du unseren Hörerinnen gegeben hast. Das hat echt viel Freude gemacht und ich finde, es kommt so authentisch drüber, was quasi wirklich die Vor- und Nachteile sind und was man genau abwägen kann. Also du malst da kein Wolkenkuckucksheim, sondern hast sehr realistisch beschrieben, um was es tatsächlich geht und auf was zu achten ist. Ich sag dir herzlichen Dank. Toll, dass du in unserem Podcast warst.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ja, wunderbar. Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.